Jahre sind wir durch. Und Friede. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Dieser sehr knackige Werbeslogan war in den letzten Wochen von einer Elektrofachmarktkette gebraucht worden, um damit Werbung zu machen für ihre Geschenke, damit die ja dann auch unter den Weihnachtsbaum gelegt werden. Also gibt es so verschiedene Trailer, so verschiedene kleine, preisgünstige Werbeblocks. Im einen sieht man einen Jungen und der reißt ein Paket auf. Die Großeltern, die Eltern, die Geschwister stehen drumherum und dann reißt er das Haus. Und dann schreit er, nachdem er so einen Moment innehält, eine Wii! Eine Wii, also eine Spielkonsole für Kinder, und dann springt er rum wie verrückt, als er in die Tarantel und schreit, eine Wii, nicht? Also man hat den Eindruck, dass alles in Ordnung, das Weihnachtsfest gerettet. Ein anderer Trailer, der zeigt eine ähnliche Situation, wieder eine Familie, anderer Weihnachtsbaum, aber wieder genau dieselbe Sequenz, ein kleiner Junge, wiederum mit einer Spielkonsole, mit einer Paket, der reißt wieder auf und dann kommt eine andere Spielkonsole, eine Playstation, und auch da schreit der Junge, schmeißt sie auf den Boden, eine Playstation 3, eine Playstation 3, und ist ganz verzückt. Und dann kommt wieder dieser Slogan, Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Wir wollen uns weiß machen und also ein Stück weit zeigen, wenn die richtigen Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen, dann wird das Massenfest. Aber wenn da nicht die richtigen Weihnachtsgeschenke sind, wenn da keine Freude ist, dann ist das nichts mit Weihnachten. Mit Weihnachten, dann läuft es nicht. Weihnachten wird unterm Weihnachtsbaum entschieden. Die evangelische Kirche hat natürlich prompt reagiert, wenn über sonst vielen Dingen ganz viel schläft, aber darum protestiert, nein, wir wollen uns jetzt nicht vom Konsum da irgendwie gefangen nehmen lassen, das hat mit Weihnachten nichts zu tun, das sei falsch. Jetzt wurde überlegt, eine Klage einzureichen bei dem Werberat. Ich muss sagen, wofür denn? Die haben vollkommen recht beim Mediamarkt. Die haben vollkommen recht, nicht nur, dass das ziemlich witzig gemacht ist. Nein, das stimmt auch. Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Ich kann nur genau dasselbe sagen. Das entscheidet sich an den Geschenken. Und zwar an einem Geschenk. An einem einzigen Geschenk entscheidet sich Weihnachten. Einem Geschenk, das uns Gott in Jesus Christus mit seiner Gnade macht. Und wenn ich das unterm Weihnachtsbaum oder auch an Ostern oder auch am 30. September, wann auch immer, annehme, dann ist wirklich Weihnachten. Und zwar das ganze Jahr über. Dann ist Fest der Freude. Und wenn ich das Geschenk nicht habe, der Gnade in Jesus Christus, dann nützen mir auch all die anderen glitzenden Dinge, nicht die Brillanten, nicht die Playstations, nicht ein iPad, nicht ein Plasma-Bildschirm und was immer sie vielleicht auch kriegen werden, das nützt mir alles nichts. Weihnachten wird tatsächlich unterm Baum im Geschenk entschieden, und zwar im Geschenk der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht so auch in der Bibel. Wir wollen hören als Predigtvers ein Wort aus dem Titusbrief, Titus 2, Vers 11. Auch dazu wollen wir uns erheben, weil es Gottes Wort ist, weil es heilig ist, weil es lebendig ist und weil im Wort selber Jesus Christus ist, damit geben wir dem Wort Gottes Ehrfurcht. Wir lesen Titus 2, Vers 11. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, in dieser Predigt soll es um deine Gnade gehen. Um die Gnade, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Wir wollen diese Gnade neu betrachten und ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Predigt segnen wolltest. Dass du sie segnest, auf dass alle das verstehen, was damals passiert ist in Jesus Christus. Dass du Mensch wurdest und welche Gnade für jeden Einzelnen darin liegt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also heute Abend bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum, vielleicht haben Sie auch keinen, dann auf Ihrem Küchentisch oder auf dem Nachtschränkchen, da ist die heilsame Gnade Gottes bei Ihnen. Die ist auch jetzt hier, die heilsame Gnade Gottes. Die gilt nämlich, so lesen wir es hier, allen Menschen. Allen Menschen. Nur, man muss verstehen, man muss das so ein Stück weit ergründen, was das heißt, was das für ein besonderes und wertvolles Geschenk ist, damit es wirklich werden dieses Geschenk schön eingepackt ihrer Frau und die Frau nimmt das und schmeißt es in den Müll. Da hat die überhaupt nichts von der Uhr gehabt. Der wird sich vielleicht noch ärgern, dass sie so mit einem wertvollen Geschenk umgeht. Und so ist es auch mit der Gnade Gottes in Jesus Christus. Ist allen Menschen geschenkt. Aber die meisten Menschen packen dieses Geschenk überhaupt nicht aus. Die lassen das links liegen. Die kümmern sich ein bisschen irdische Dinge. Nicht wie da, so ein bisschen Tannen, ein bisschen Schlipser und ein bisschen Elektro-Elefants und sowas. Playstation, weiß der Kuckuck was. Aber nicht um dieses wunderbare Geschenk der Gnade Gottes in Jesus Christus, auf das es ankommt. Nicht, dass allein Weihnachten wird. Wir wollen heute ein wenig dieses Geschenk auspacken. Ergründen, was uns der Herr da geschenkt hat. Ich möchte drei Punkte Ihnen nennen, über die ich predigen möchte. Erstens, was heißt das überhaupt Gnade Gottes? Was ist denn das eigentlich für ein Geschenk? Was ist das Gnade Gottes? Zweitens, wozu brauchst du die Gnade Gottes? Drittens, wie bekommst du ganz konkret diese Gnade Gottes? Das Erste, was heißt Gnade Gottes? Nun, als Erstes, Gnade ist zunächst einmal die freie, unverdienbare Herabneigung eines absoluten Machthabers gegenüber einem Untergebenen, der an ihm oder einem System schuldig geworden ist. Das ist die Definition für Gnade. Die unverdienbare, freie Herabneigung eines absoluten Machthabers gegenüber einem Untergebenen, der an ihm oder einem System schuldig geworden ist. Ich mache das mal so ein bisschen plastisch. Überlegen wir mal zurück ans Mittelalter, als es noch absolutistische Monarchien hier in Europa gab. Ein absolutistischer Monarch, etwa der König von Frankreich, da kam einer seiner Untergebenen, der war ihm etwas schuldig, Geld oder hatte gegen ein Gesetz verstoßen und eigentlich müsste jetzt vom König bestraft werden. Er hat gar nichts zu bringen, der erwartet eine Strafe. Aber der König hat einen guten Tag und hat Mitleid mit diesem Mann, vielleicht geht es doch gut aus oder was nicht, ist ganz nett gewesen. Auf jeden Fall sagt er, weißt du was, ich bestrafe dich nicht, ich begnadige dich, du kriegst keine Strafe und weißt du was, ich beschenke dich noch reich, du bist Adliger, du bist Graf in meinem Reich. Vollkommen unverdient kriegt dieser Mann etwas geschenkt. Das ist Gnade. Wir kennen das auch heute noch ein Stück weit. Also zum Beispiel, wenn ein Gefangener begnadigt wird, das gibt es nicht nur in Amerika, wenn jemand in der Todeszelle sitzt und vom elektrischen Stuhl in lebenslange Haft seine Strafe umgewandelt kriegt vom Gouverneur. Dann wir kennen das auch bei uns, wenn beispielsweise die Terroristen vor einigen Jahren von der RAF, vom Bundespräsidenten begnadigt wurden, dann mussten sie ihre Strafe nicht länger absitzen, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Aber der Bundespräsident hat Gnade vor Recht ergehen lassen und sie wurden frei. Das ist Gnade. Etwas Unverdienbares, Freies, kann keiner einfordern, das muss der über einem Stehende einem schenken. Gottes Gnade, und von der ist ja hier die Rede, Gottes Gnade ist Christus, ist Jesus. Wir sind Menschen, die vor Gott stehen als Schuldige. Da komme ich gleich zu, das sind nämlich alle Sünder. Aber Gott möchte uns nicht bestrafen für unsere Schuld, für unsere Sünde, sondern er hat die Schuld und Sünde, hat er getragen auf sich genommen und hat sich selber verurteilt für unsere Schuld und hat uns nur die Gnade geschenkt in Jesus Christus. Die Gnade Gottes ist Jesus Christus. Denn das ist die Herablassung, die Herabneigung, die freie, unverdienbare Herabneigung des absoluten Machthabers, des König aller Könige, Jesus Christus, für uns. Ich habe es Ihnen zu Beginn zugerufen, Johannes 1, Vers 14, da lesen wir das. Das Wort ward Fleisch, also Gott wurde Mensch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit heißt es da. Voller Gnade. Das ist die Fleischwerdung des allmächtigen Gottes in Jesus Christus. Das ist das Gnadengeschenk, das uns gegeben ist. Und glauben Sie mir, das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Christentum ist übrigens keine Religion. Das gibt es nicht im Judentum, das gibt es nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Islam. Da müssen die Menschen immer was tun. Religion ist Streben der Menschen. Die müssen irgendwelche Gebote erfüllen, die müssen irgendwelche Dienste tun, irgendwelche Gelübde halten, irgendwelches Geld abgeben und dann macht Gott vielleicht irgendwas in ihrem Leben. Im Christentum ist das ganz anders, diametral anders. Gott tut alles, wird Mensch, trägt die Schuld der Menschen, unterlöst. Die müssen nichts mehr machen, nur mehr glauben, da kommen wir gleich auch noch zu. Das ist die Gnade Gottes, die geht es. Diese Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes, jetzt kommen wir zu, die brauchst du. Die brauche ich, die brauchst du. Darauf macht uns dieses kleine Wörtchen in unserem Predigtvers aufmerksam. Die heilsame Gnade Gottes. Die ist heilsam. Die ist für etwas gut, die Gnade Gottes, was krank ist, was kaputt ist. Heilsam im Griechischen steht hier Soterios, das heißt sogar rettend, die rettende Gnade Gottes. Denn wir alle, wie wir hier sitzen, alle miteinander, wir sind knitterkaputt, wir sind todkrank und wir bedürfen der Heilung, der Rettung durch Gott. Wir sind jetzt nicht erkrankt an dem, was man hier in der Welt sich alles einfangen kann, Krebs oder Malaria oder Vogelgrippe oder irgendwas. Nein, wir leiden an etwas viel Schlimmerem, an der Sünde. Daran leiden wir alle. Ich hatte im Studium einen ganz engen Freund, mit dem ich alle Semester zusammen gemacht habe, jede Vorlesung, jedes Seminar, alles zusammen. Und Rainer Lippe ist der Pfarrer in der hessischen Kirche in Hessen-Nassau. Und wenn man mit jemandem 7 Jahre fast zusammen alles gemacht hat und alles gelernt und gebüffelt hat, dann weiß man auch, wie der Theologe tickt. Und das war bei dem Rainer nicht besonders schwer. Der hat immer einen Satz, den hat er mir immer vorgehalten. Das war so Zentrum seiner Theologie und hat alles drum aufgebaut. Das war richtig. Der Satz, den er als wichtigsten der Bibel erachtet, steht in Römer 3, 23. Da steht, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Allesamt sind Sünder und ermangeln der Gnade, die sie vor Gott haben sollen. Das ist ein Satz, der gefällt uns nicht, ne? Wie alle Sünder, wir brauchen alle die Gnade Gottes. Ich habe vor einiger Zeit mit einem wirklich guten Freund, ganz anständiger, wirklich humanistisch eingestellten Menschen gebildet, gesprochen. Genau über dieses Thema, die Notwendigkeit der Gnade Gottes. Und dann hat er mir knallhart erklärt in dem Gespräch, er braucht das nicht. Bei ihm ist alles in Ordnung. Er führt ein anständiges Leben. Der ist ein bisschen feiner ausgedrückt und jetzt nicht so druckvoll wie ich. Aber hat er ganz klar gesagt, du, bei mir ist alles soweit in Ordnung und wenn ich irgendwo feststelle, was nicht in Ordnung ist, dann mache ich das nicht. Er hat gesagt, jetzt pass mal auf. Ich möchte mal mit dir reden über die 10 Gebote. Oh, 10 Gebote, hat er gesagt, sehr gut, wunderbar. Dann sage ich, jetzt wollen wir mal gucken, 10 Gebote. Kennen Sie auch alle 10 Gebote? Nicht, nicht. Du sollst keine anderen Götter haben neben Jesus. Du sollst kein Bildnis machen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Den Feiertag nicht schänden. Du sollst Vater, Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst dich ehebrechen, nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Das sind so die 10 Gebote. Und über die habe ich dann mit ihm geredet. Ich sage, sag mir mal, hast du alle? Alle 10 Gebote, so wie es in der Bibel steht, 100% jeden Tag deines Lebens gehalten. Kannst du das sagen? Dann hat er sofort gesagt, nein, das kann ich nicht. Gut, sage ich. Also, du bist nach einigen schuldig geworden. Hast du wenigstens 5 Gebote davon gehalten? Wenigstens die Hälfte. Hast du es wenigstens geschafft bei der Hälfte der 10 Gebote? Und die 10 Gebote sind nur Teil der Bibel halt nicht. Wenigstens die Hälfte von diesen 10 Geboten. Hat er ein bisschen länger nachgedacht, hat gesagt, nein, auch die Hälfte habe ich nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, dann sag mir noch eins. Hast du wenigstens eins der Gebote gehalten? Wenigstens ein einziges. Da hat er noch länger nachgedacht. Dann hat er gesagt, ja, Olli, bei 2. Bei 2 denke ich, dass ich die nicht gebrochen habe. Das erste ist, du sollst nicht Ehe brechen und das zweite ist, du sollst nicht töten. Also ich habe noch nie einen Menschen umgebracht, hat er gesagt, und ich habe auch noch nie meine Frau betrogen. Das habe ich ihm auch geglaubt. Aber musste ich ihm sagen, weißt du eigentlich, was Jesus in der Bergpredigt sagt, gerade zu diesen beiden Geboten? Zum Ehebrechen sagt er, nicht nur, wenn ihr die Frau direkt genommen habt, nein, wenn ihr nur eine andere anschaut und denkt in eurem Herzen, oh, mit der hätte ich gerne was, ist schon das erfüllt, dass ihr das Gesetz gebrochen habt. Und bei, du sollst nicht töten, sagt Jesus, nicht nur, wenn du den anderen richtig abmurkst, den erschießt oder erstichst, nein, wenn du nur zu ihm hingehst und sagst, du Narr oder du Nichtsnutz, auch dann hast du das Gesetz gebrochen. Dann habe ich nochmal gefragt, wie sieht es jetzt aus? Er sagt, ja, wenn du das so eng führst, habe ich ja korrigiert nicht, ich führe das so eng, Jesus führt das eng. Wenn du das so eng führst oder wenn Jesus das so eng führt, dann habe ich noch nie irgendein Gebot tatsächlich gehalten. Er hat gesagt, Halleluja, genauso bin ich nämlich auch. Ich habe es noch nicht geschafft in meinem Leben, obwohl ich Pfarrer bin und gläubiger Christ, dass ich auch nur ein Gebot in meinem Leben richtig gehalten hätte. Und wisst ihr, da bin ich in bester Gesellschaft. Ihr alle, die ihr heute hier seid, auch die über Internet zugeschaltet sind, ihr habt es genauso wenig geschafft. Ihr ermangelt alle des Ruhmes, den ihr vor Gott haben solltet. Niemand kann sich eines Tages vor dem Allmächtigen stellen, und da steht mir eines Tages alle vor, und sagen, da gibt es aber noch ein bisschen in meinem Leben, was ich geschafft habe. Null. Nicht eins der Gebote. Der Herr wird euch durchdeklinieren bis ganz runter, bis ihr bei Null seid. Ihr habt nicht eins der Gebote gehalten. Und deshalb bedürft ihr und ich als allererstes der Gnade Gottes. Ich bedarf der Gnade Gottes und ihr bedürft ihr. Wir können sonst von dem Allmächtigen nicht bestehen. Søren Kierkegaard, der begnadete Philosoph und Theologe, hat einmal gesagt, je fortgeschrittener jemand im Glauben an Jesus ist, desto mehr wird er entdecken, wie sehr er der Gnade Gottes bedarf. Also ein frommer Mann, eine fromme Frau, die wirklich stark und tief im Glauben steht, die werden sagen, ich bedarf nur der Gnade Gottes. Und andersrum kann man da auch einen Schub draus machen, wenn ich, je weiter ich weg vom allmächtigen Gott bin, je weiter weg ich bin von Jesus Christus, desto mehr meinen die Leute, ja, was brauchen wir diesen Gott? Ist doch alles in Ordnung. Es ist nichts in Ordnung. In niemandem Leben, nicht bei einem Dietrich Bonhoeffer, nicht bei einer Mutter Teresa, nicht bei Olaf Latzel und auch nicht bei dir. Wir bedürfen alle der Gnade Gottes. Einer, der das verstanden hat im Heiligen Geist, das war der Apostel Paulus. Und deshalb spricht er immer wieder von der Gnade Gottes. 1. Korinther 15. Er sagte, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Aber nicht ich war es, sondern Gottes Gnade in mir. Paulus hat jeden Brief, den er in der Bibel geschrieben hat, enden lassen mit dem Wunsch um die Gnade Gottes. Müsst ihr mal nachlesen. Jeder Brief, wenn man Römer, Korinther, Epheser, Galater, Philippa, wie sie alle heißen, steht in der, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Damit endet er jeden Brief, weil es das Wichtigste ist. Die Gnade Jesus sei mit euch. Nicht, weil dem nichts Besseres eingefallen ist, weil er ihn ein bisschen beschränkt war. Das war intellektuell einer, der hat alle Pässe übereinander. Aber weil der Heilige Geist ihm das klar gemacht hat, deshalb wünschen das den Gemeinden. Die Reformatoren, ein Luther, ein Zwingli, ein Calvin, die haben es uns reingeprügelt in den vier Sola der Reformation. Solus Christus, allein Jesus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Fide, allein der Glaube. Und Sola Gratia, allein die Gnade, allein die Gnade, allein die Gnade. Auch wenn ich hier auf dieser Kanzel stehe oder wenn ich eine Predigt halte, beginne ich grundsätzlich mit dem Kanzelgruß. Gnade sei mit euch. Und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, Jesus Christus. Jedes Mal. Und auch da ist es so, also nicht, weil mir nichts anderes mehr einfallen würde und nicht irgendwelche Liturgien von anderen Pastoren nicht übernehmen könnte. Nein, das tue ich deshalb, weil die Gnade das aller Wichtigste ist, was es gibt auf dieser Welt. Und weil wir sie alle brauchen und wir sie uns gegenseitig nur wünschen können. Ich komme ja aus dem Siegerland, da wo ich sozialisiert wurde in dem Bereich, auch christlich, wo ich aufgewachsen bin, in den Gemeinschaften. Da war es zum Ende der Gemeinschaftsstunde immer so, dass nach dem Segen wir den Segen gesangen. Diese Vertonung von 2. Korinther 13,13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Nicht? Da haben wir immer gesungen, die Gnade. Da sagt immer nur der Gemeinschaftsleiter, singen wir die Gnade. Und dann sangen die Brüder und Schwestern immer zusammen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Als Wunsch, mit dem wir dann in die Woche gingen. Die Gnade Gottes ist das Wichtigste. Und die ist in Jesus Christus gekommen. Und die brauchen wir, diese Gnade Gottes in Jesus, um vor dem Allmächtigen zu bestehen. Jetzt kommen wir zum Dritten. Wie bekomme ich nun diese Gnade, wenn die so wichtig ist, um vor Jesus, um vor Gott zu bestehen? Wie bekomme ich diese Gnade? Nun, durch den Glauben. Durch den Glauben. Epheser 2 lesen wir, aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nochmal, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Jetzt werdet ihr sagen, naja, typisch Theologe, der will uns erklären, wie wir die Gnade Gottes kriegen. Und dann springt er direkt zum nächsten theologischen Begriff, den Glauben. Ich will das versuchen, in ein Bild zu fassen. Die Gnade Gottes ist wie ein Strom, wie ein Fluss, wie ein Wasser. Ein nie endendes, nie versiegendes Wasser. Ein fruchtbarer Fluss, ein lebensschaffender Fluss, ein den Tod besiegender Fluss. Und er strömt vom Himmel in diese Erde. Aber dass er zu uns kommt, dazu bedarf es eines Kanals. Ihr kennt vielleicht diese Aquädukte, diese Führung, diese Wasserbrücken der alten Römer. Da waren die ja ganz bekannt für, dass die solche wunderbaren Bauwerke gebaut haben. Gibt es in Italien, gibt es in Südfrankreich, in Deutschland. Etwas ganz Wunderbares, wenn dann über so Täler so entsprechende Wasserleitungen gebaut wurden. Und das ist wichtig, dass die intakt sind, damit durch diese Kanäle, durch diese Aquädukte das Wasser fließen konnte, damit es von der Quelle zu den Verbrauchern kam. Und so ist es mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes erreicht nur denjenigen, der die Brücke des Glaubens gebaut hat zum Allmächtigen. Sonst kommt die Gnade nicht an. Es bleibt dann das Geschenk, das wir, ohne es zu wissen, achtlos in den Mülleimer schmeißen. Wir brauchen den Kanal des Glaubens, durch die die heilsame Gnade fließen kann. Und ohne Glauben, ohne den Wasserkanal, ist die Verbindung zur Gnade, ist die Verbindung zu Gott abgebrochen. Wie nur Glauben, sind wir wieder bei diesen vier Sola, nicht allein der Glaube, allein die, ja, nur Glauben. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Glauben an Jesus Christus. Das will ich heute Abend auch noch einmal deutlich sagen. Nicht, dass wenn einer nach Hause geht und sagt, ich habe ja vieles verstanden, wie das mit der Gnade ist, mit der Glaube, aber wie ich tatsächlich glauben kann, weiß ich nicht. Ich wünsche mir das ja so sehr, aber es passiert nicht. Glauben bekommen wir durch einen Dreischritt, durch einen Dreiklang. Glauben ist nichts, was automatisch passiert, nicht genauso wenig, wie ich 100 Meter irgendwann in 10,5 laufen kann oder wie ich, was weiß ich, eine Sprache lerne, das geht auch nicht auf einmal. Da muss ich gewisse Dinge tun und so ist es auch beim Glauben. Es gibt einen Dreiklang, drei Schritte, die ich tun muss, um zum Glauben zu kommen. Und wenn die drei Schritte geht, dann garantiere ich, dass er zum Glauben an Jesus Christus kommt und dass die Gnade Gottes in ihn kommt. Und wenn er es nicht tut, garantiere ich auch, dass da die Gnade Gottes bei ihm nicht ankommt. Diese drei Schritte lauten Kenntnis für Wahrhalten und Anwenden. Kenntnis der Schrift, also das, was über Jesus gesagt wird. Das Wort ward Fleisch. Unser Gott ist Wort. Und wir müssen dieses Buch lesen und studieren, damit wir Kenntnis kriegen, damit wir unseren Glauben aufbauen. Das geht nicht anders. Das ist das Baumaterial, durch das unser Aquädukt gebaut wird. Wir müssen die Bibel lesen. Römer 10 könnt ihr das mal nachlesen, da heißt es, wie sollen sie aber glauben, wenn sie nicht gehört haben? Dann heißt es dadurch, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Ohne Wort Gottes kommt ihr nicht weiter. Ich sage immer der Gemeinde, wir hören das jeden zweiten Sonntag, ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament, jeden Tag. Und dir möchte ich heute Abend sagen, nimm in dieser Weihnachtszeit einmal das Johannesevangelium vor. Lies das nochmal, diese 21 Kapitel. Guck nicht irgendwelche Filme, die du schon dreimal gesehen hast. Setz dich mal hin und lies das Johannesevangelium. Das kennst du gar nicht. Glaub's mir. Das sagt einer, der seit 30 Jahren bei der Sache ist. Ich habe Theologie studiert, bin jetzt 15 Jahre Pfarrer, bin seit 30 Jahren Christ. Aber ich kenne das Johannesevangelium nur ansatzweise. Liest du das Johannesevangelium? Krieg Kenntnis von dem, was Gott dir da sagt. Das ist das Erste, die Kenntnis zu bekommen vom Glauben. Der zweite Schritt ist das Fürwahrhalten. Im Johannesevangelium, wie in der ganzen Bibel, da stehen fantastische Dinge drin. Kann ich für wahr halten oder sie ablehnen. Geh mal hin und halte die für wahr. Halte die für wahr. Das ist wie mit der Medizin. Also wenn der Arzt dir sagt, oh, sie haben Lungenentzündung, ich verschreibe Ihnen jemanden Antibiotika, da kriegst du noch packen Tabletten. Die nimmst du mit nach Hause. So ist das auch. Also Kenntnis von deiner Krankheit, jetzt kriegst du eine Medizin. Jetzt kannst du zwei Dinge tun. Entweder hältst du das für wahr, was der Arzt sagt, schluckst die Medikamente runter, das Antibiotika wirkt und hilft dir gegen deine Lungenentzündung. Oder aber du glaubst es nicht, schmeißt die Medikamente in den Mülleimer. Dann wirst du sehen, was die Lungenentzündung mit dir macht. Und so ist es mit dem heiligen Wort Gottes. Wenn du das gelesen hast, was da drin steht, an Trost, an Stärkung, an Auferbauung, auch an Korrektur und auch ganz klaren Maßlinien für dein Leben. Wenn du das annimmst und das glaubst, nicht, dann wirst du auf einmal merken, was in dir passiert. Also für Wahrheiten, nimm das für bare Münze, was Gott dir sagt, dass es wirklich das Wort Gottes ist. Und dann macht das Dritte, wende das an. Wenn da drin steht, du sollst nicht Ehe brechen, dann brich die Ehe nicht. Wenn da drin steht, du sollst nicht stehlen, dann tu das nicht. Versuch durch Gottes Geist daran zu leben. Wenn du die drei Schritte tust, Kenntnis, also studieren, was Gott dir sagt, zweitens das für Wahrheiten und drittens auch praktisch anwenden, dann stehst du im Glauben. Und das ist dann ein Automatismus. Wenn du so verfährst, segne dich Gott durch den Heiligen Geist, weil er das Wort ist. Wir haben es eben gehört, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Dann kommt Gott in dich hinein. Und dann ist die Brücke gebaut. Durch den Glauben ist dann die Brücke gebaut zum Allmächtigen hin. Und dann fließt die Gnade Gottes in dein Leben hinein. Das ist was Großartiges. Das kann man hier in dieser Welt schon erleben, wenn einem das erste Mal auch die Gnade Gottes erreicht. Oder immer wieder neu. Wenn man Also wenn dann der Aquädukt wieder ganz steht und da richtig das Wasser, der Strom, der Liebe und der Gnade des Herrn zu einem fließt. Das war so wunderbar. Was glaubt ihr? Das ist umso vielfaches toller als das wunderbarste Geschenk, was man kriegen kann zu Weihnachten. Und nicht nur, dass man das hier erleben kann. Nein, mit dieser Gnade Gottes werden wir da einst vor dem Allmächtigen stehen. Dann wird der Allmächtige zwar auch wieder sagen, das hat nicht geklappt, Olli, das war wieder nicht. Und du bist eigentlich so eine Enttäuschung gewesen. Aber weil du die Gnade von mir in deinem Leben hattest, deshalb kannst du jetzt zu mir kommen. Liebe Gemeinde, die Zeit vom 24.12. bis zum 26.12., die Weihnachtszeit, die kann eine ganze Menge sein. Die kann eine behagliche Zeit im Kreise der Familien sein. Kann Zeit der Geborgenheit sein. Kann Zeit sein, wo man so viel Kalorien zu sich nimmt, man 3 Kilo so viel auf den Rippen hat. Kann Zeit sein, wo man wunderbare Geschenke bekommt. Und das alles wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich wünsche euch und Ihnen allen eine wirklich gesegnete Weihnachtszeit. Aber über all dem Menschlichen und Irdischen, was worüber uns wir hier freuen dürfen, wünsche ich dir vor allen Dingen eines, dass du das entscheidende Geschenk zu Weihnachten annimmst. Die Gnade Gottes in Jesus Christus. Weihnachten wird in deinem Baum entschieden. Und zwar nicht daran, wenn man irgendwelche Geschenke aufpackt, sondern wenn man das eine Geschenk aufpackt und es annimmt für sein Leben. Die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und diese Gnade, die hat Gott dir geschenkt. Damals, vor 2000 Jahren, als er in Jesus Christus in Bethlehem Mensch wurde. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.